Stimmkontor. Ungefiltert.
Ein Hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stimmkontor Ungefiltert. Ich komme gerade aus einem Kurs. Ich durfte bei 100 Minuten bei Ann-Kathrin Schäfer etwas zur Erzählfähigkeit bei Kindern erzählen. Ein wahnsinniges, lebendiges Thema, bei dem es um den Aufbau von Narrativen, um Grammatikerwerb und den Beginn der Biografie des Menschen geht. Und jetzt mache ich quasi das Gegenteil. Wir wechseln von der Grundsteinlegung des Lebens zum Ende. Und jetzt sitze ich hier im Stimmkontor, die Kursunterlagen noch auf dem Tisch und möchte mit euch, dir, über ein Thema sprechen, was unsere Gesellschaft konsequent durchzieht. Altersdiskriminierung. So, wir starten in den Deep Dive, in den ungefilterten Deep Dive. Und ich möchte dich bitten, dir eins mal klarzumachen. Wenn wir über Alter sprechen, sprechen wir oft über uns selbst in der Zukunft. Und doch behandeln wir dieses Thema oft so, als beträfe es eine fremde Spezies. Wenn wir dieses Phänomen wirklich verstehen, müssen wir zunächst ein paar Begriffe klären. Denn Unpräzision ist der Nährboden für Ausgrenzung. In der Biologie, Psychologie und Soziologie betrachten wir das Alter nicht als einen starren Punkt, sondern als ein mehrdimensionales, fluides Konstrukt. Deswegen müssen wir hier fachlich ganz genau differenzieren. Da wäre zuerst das chronologische Alter, das heißt die reine Anzahl der Lebensjahre seit der Geburt. Das ist ein statistischer Wert, der in deinem und meinem Rechtssystem oft als Türöffner oder Barriere dient. Renteneintritt, Wahlalter und so weiter. Das biologische Alter, das ist der tatsächliche physiologische Zustand deines Organismus. Hier geht es um Zellen, die sich regenerieren können, Funktionen von Organen und auch wie dein Gehirn sich weiterentwickeln kann. Das psychologische Alter, das ist die subjektive Eigenwahrnehmung. Wie flexibel ist das Denken? Wie hoch ist die Resilienz? Und ganz oft korreliert das mit der Geburtsurkunde kaum. Das ist das so, wie man so sagt, so alt, wie man sich halt fühlt. Kannst du dich mal fragen, wo ist dein chronologisches Alter? Wo ist dein psychologisches Alter? Ja, dann kann man sogar bei ÄrztInnen mal ausrechnen lassen, wo ungefähr das biologische Alter wäre. Dann gibt es aber noch das soziale Alter. Die Summe der Erwartungen, Rollen und Normen, die die Gesellschaft an ein bestimmtes Lebensjahr knüpft. Und jetzt kommen wir zur Diskriminierung. Wenn das chronologische Alter als alleiniges, unumstößliches Maß für die Leistungsfähigkeit herangezogen wird, dann haben wir hier einen Kernpunkt für Diskriminierung. Wissenschaftlich ist das nämlich absolut unhaltbar. Mit zunehmendem Lebensalter steigt die Heterogenität einer Altersgruppe massiv an. Das bedeutet, die Schere geht unheimlich auseinander. Zwei 70-Jährige unterscheiden sich in ihrer körperlichen und geistigen Verfassung oft deutlich voneinander als zwei 20-Jährige. Wenn wir hier pauschalisieren, ignorieren wir die biologische Realität der individuellen Entwicklung. Ich habe ja auch in der letzten Folge von Demenzen gesprochen und von dem Faktor, dass einfach durch den Faktor Zeit Erkrankungen sich verschlechtern. Und Demenz ist eine Erkrankung. Es gibt aber viele Menschen im hohen Lebensalter, die keine Demenz haben. Und deswegen kann ich das nicht vereinheitlichen und sagen, alle Menschen mit höherem Alter sind vergesslich. Was aber leider immer wieder passiert. Diskriminierung ist im Kern die ungerechtfertigte Ungleichbehandlung von Personen aufgrund von Merkmalen, die für die jeweilige Situation irrelevant sind. Und das ist eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes und der individuellen Würde. Wir unterscheiden in zwei Diskriminierungsformen. Die direkte Diskriminierung. Eine Person wird explizit wegen ihres Alters schlechter gestellt. Zum Beispiel bei einer Versicherung, die den Vertrag kündigt, sobald die Kundin 75 wird, ohne den Gesundheitszustand zu prüfen. Oder die indirekte Diskriminierung. Scheinbar neutrale Regeln, die eine Altersgruppe faktisch ausschließen. Wenn ein Amt oder ein anderer Dienstleister nur noch Termine über eine komplexe App vergibt und keine analogen Alternativen anbietet, dann werden ganze Kohorten systematisch vom Staatsbürgerrecht abgeschnitten. Das Ganze nennen wir Altersdiskriminierung oder auf Englisch Ageism. Das ist eine soziale Konstruktion, die das Alter als Grund für Abwertung nimmt. Das ist ein System von Vorurteilen und Stereotypen. Was mir wichtig ist, wir reden jetzt natürlich ganz oft vom Alter, von höheren Lebensalter im heutigen Podcast, aber Ageism trifft auch junge Menschen. Wenn ihnen beispielsweise Kompetenzen oder politische Mitsprache allein wegen ihrer Jugend abgesprochen wird. Das ist eine Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die den Menschen auf eine Zahl reduziert und die eigene individuelle Autonomie untergräbt. Schauen wir uns das Schlachtfeld des Arbeitsmarktes an. Hier herrscht das Dogma der maximalen Verwertbarkeit. Es herrscht die absurde Vorstellung, dass die Kurve der Produktivität ab 45 oder 50 steil nach unten abfällt. Das heißt jetzt nicht, dass der Herr Helbing hier sagt, die Rente muss auf jeden Fall ganz nach oben gedreht werden, damit wir alle produktiver sein können. Das sehe ich auch weiterhin kritisch. Ich finde, das Renteneintrittsalter sollte nicht erhöht werden, weil Menschen ja auch in die Rente eingezahlt haben und dann auch davon was haben sollten. Denn die Wahrscheinlichkeit ist höher, mit zunehmendem Lebensalter Erkrankungen zu bekommen. Und dann hat man nicht mehr so viel von seinem Rentenleben, wenn man das plötzlich in einer Zeit machen muss, wo statistisch gesehen viele Erkrankungen auftreten könnten. Aber zurück zu dem Gedanken, dass ab 45, 50 die Produktivität nach unten abfällt. Aus diesem Grund investieren Unternehmen oft nicht mehr in die Weiterbildung älterer Angestellten. Die Begründung, das lohnt sich nicht mehr, ist aber fachlich falsch und betriebswirtschaftlich kurzsichtig. In einer Welt des lebenslangen Lernens ist kontinuierliche Fortbildung für alle Altersgruppen essentiell. Wenn man Älteren den Zugang zu neuem Wissen verwehrt, entzieht man ihnen die Grundlage, mit dem technologischen Wandel Schritt zu halten und wirft ihnen später genau diesen Mangel an Aktualität vor. Das ist eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, die aber in unserem Land ständig stattfindet. Zudem erleben wir bei Umstrukturierung oft, dass Ältere als Erste gehen müssen, unter der Annahme, sie seien weniger anpassungsfähig. Gleichzeitig scheitern sie bei der Reintegration, weil Algorithmen in Bewerberportalen sie bereits im ersten Schritt aussortieren. Ich erlebe es auch immer wieder in Beratungsgesprächen, dass ältere Menschen Schwierigkeiten haben, überhaupt einen Arbeitsplatz zu finden, einfach aus dem Grund, weil sie älter sind. Hier vernichten wir massive Expertise und Erfahrungsschätze, nur weil wir einem Jugendwahn huldigen, der Dynamik mit Kompetenz verwechselt. Und da muss man natürlich sagen, deswegen gibt es ja auch Arbeitsrechte und Gewerkschaften, die da sich auch einsetzen, dass Menschen nicht aufgrund ihres Alters diskriminiert werden. Jetzt sind wir ja aber auch bei Stimmkonto ungefiltert. Ich bin hauptberuflich Therapeut und deswegen ist die medizinische Benachteiligung für mich ein ganz großes Thema. Und das beginnt schon in der Forschung. Ältere Menschen werden oft systematisch aus klinischen Studien ausgeschlossen, meist mit der Begründung, ihre Multimorbidität würde die Daten verunreinigen. Das Ergebnis ist ein medizinischer Blindflug, finde ich. Wir verschreiben hochbetagten Medikamente, deren Wirkung fast ausschließlich an 40-jährigen, gesunden Probanden getestet wurde. Wir therapieren eine ganze Generation auf Basis von Daten, die für sie gar nicht repräsentativ sind. Und im klinischen Alltag beobachten wir zudem eine schleichende Depriorisierung, wenn rehabilitative Maßnahmen oder Operationen mit dem Hinweis auf das Alter verweigert werden, ohne den individuellen Allgemeinzustand zu prüfen. Das ist ein ethischer Offenbarungseid. Der therapeutische Aufwand wird gegen eine vermutete Restlebenszeit aufgewogen. Und das widerspricht der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Ein Knie, das schmerzt, schmerzt mit 85 genauso wie mit 35. Und der Anspruch auf Schmerzfreiheit ist nicht an die Lebenserwartung gebunden. Und jetzt müssen wir mal Klartext reden. Natürlich gibt es Situationen, wo im hohen Lebensalter eine Operation kontraproduktiv sein kann, weil vielleicht eine Operation mehr Schaden anrichten kann aufgrund der Aufwendungen für den Körper, beispielsweise die Narkose. Das sollte dann eher das Argument sein und nicht, Person ist zu alt. Was ich auch immer erlebe, gerade im palliativen Kontext, also wenn wir von Sterbenden sprechen, dass ganz oft Therapien eingestellt werden, weil sie ja eh versterben. Und das finde ich auch schwierig. Therapie muss sich neu denken, muss neu geplant werden im höheren Lebensalter. Aber es heißt nicht sofort, ja, ist jemand alt, jetzt brauchen wir da ja auch gar keine Unterstützung mehr, weil wofür denn auch? Ich finde, ethisch ist es nicht vertretbar, kategorisch aus Altersgründen Menschen den Zugang zur medizinischen Versorgung zu verweigern. Und wenn wir uns dann die Gelder für Pflegeeinrichtungen anschauen, warum ist das System so marode? Weil wir als Gesellschaft Pflege als reine Kostenstelle betrachten, nicht als Ort der Lebensqualität. Diese Deckelung der Pflegeversicherungsleistung führt zu einem ruinösen wirtschaftlichen Druck auf die Einrichtung. Und ich muss es immer wieder sagen, und das wird vielen von euch so gehen, Gesundheit, damit kann man nicht wirklich wirtschaften. Denn es wird immer ein Minusgeschäft sein, weil Menschen werden krank und sie werden im Alter auch krank. Sie werden vielleicht sogar kränker, brauchen Pflege. Und es ist kein wirtschaftliches Unterfangen, Menschen, die sehr schwer betroffen sind, zu pflegen und zu betreuen, so wie sie es benötigen. Die Idee, da einen Wirtschaftszweig draus zu bauen, ist absurd. Und deswegen brauchen wir auch mehr Gelder, weil wir aktuell das Problem haben, dass alle Einrichtungen versuchen, aus den roten Zahlen rauszukommen, dass sie schwarze Zahlen schreiben. Und das ist nicht möglich. Es herrscht die Annahme vor, dass Investitionen in das Lebensende keinen Return of Investment haben. Deshalb wird am Personal gespart, an der Zeit für Resonanz und Gespräch, an den therapeutischen Zusatzleistungen. Wenn Gelder für soziale Teilhabe, Musiktherapie, kulturelle Angebote in Heimen gestrichen werden, dann ist das eine Form der ökonomischen Altersdiskriminierung. Das muss man ganz klar so sagen. Wenn wir uns Daten der Elder Care Alliance anschauen, wo Menschen in Pflegeeinrichtungen frühzeitiger versterben als im Verhältnis, wenn sie zu Hause gewohnt haben, liegt das ganz oft an Immobilität, dass sie hospitalisieren, dass sie praktisch sich nicht mehr so viel mobilisieren, weil sie sich einsam fühlen, weil je weniger Personal da ist, je weniger Kontakt ich zu anderen Menschen habe, desto weniger mobilisiere ich, desto empfänglicher bin ich auch für Krankheiten. Wir entziehen den Menschen den Raum für ihre Entwicklung, nur weil sie ausgefördert erscheinen. Und da sage ich jetzt mal einen ganz bösen Satz, wir verwalten das Sterben, anstatt das Leben bis zum Schluss zu ermöglichen. Und das ist ein ethisches und das ist ein gesellschaftliches Problem. Wir müssen Inklusion hier an der Stelle vollkommen neu denken. Oder besser sagen, Belonging im Alter neu denken. Das bedeutet nämlich viel mehr als eine Rollstuhlrampe. Es geht darum, dass Menschen Teilhabe an gesellschaftlichem Leben haben. Wir müssen weg von der Ghettoisierung in Seniorenheimen am Stadtrand, bloß weg von vom Sichtfeld. Wir brauchen die Wohnformen, in denen Jung und Alt sich begegnen, wo gegenseitiges Unterstützen strukturell verankert ist. Weg von diesen Subkulturen. Natürlich, es gibt viele Pflegeeinrichtungen, die in der Stadt sind, aber die können sich die meisten gar nicht leisten. Es muss auch eine Souveränität geben im digitalen Zeitalter. Belonging bedeutet, dass der Staat sicherstellt, dass analoge und digitale Zugänge gleichwertig nebeneinander existieren. Das ist nicht der Fall. Auch schon die Bürokratie ist für viele Patientinnen und für viele Menschen ein Problem. Technik darf aber kein Instrument der Exklusion sein. Das sehe ich immer wieder bei der Deutschen Bahn. Warum kosten die Fahrkarten auf der App weniger als am Schalter? Viele Menschen im höheren Lebensalter benötigen aber vielleicht den Schalter. Wir brauchen auch Seniorenbeiräte mit echtem Stimmrecht. Menschen im Alter dürfen nicht nur beratend tätig sein, während sie über ihre Köpfe hinweg über Rentenpflege und Stadtgestaltung entschieden wird. Das ist genauso, wie ich in meiner Folge gesagt habe, wenn alte weiße Männer darüber entscheiden, wie sich junge Frauen zu fühlen haben. Haben wir ja gerade das Problem, dass wir ein großes Problem mit sexualisierter Gewalt haben. Sorry, ich muss das jetzt kurz aufmachen, das Fass. Und sich Männer darüber beschweren, warum Frauen sich darüber beschweren. Und man muss einfach ganz klar sagen, wenn einer Frau Unrecht getan wird, wenn ihr Gewalt angetan wird, dann hat sie das gute Recht, da eine andere Behandlung, einen anderen Umgang in der Gesellschaft zu fordern. Genauso ist es auch mit Menschen im höheren Lebensalter. Wenn die sich was wünschen, wenn die eine andere Betreuung benötigen, dann ist es wichtig, dass wir ihnen zuhören. Das System muss sich den Menschen anpassen, nicht der Mensch dem System. Ein Mensch mit 90 Jahren ist kein Gast in unserer Welt, sondern ein integraler Bestandteil in unserer vielfältigen Gesellschaft. Die ständige Erfahrung von Abwertung führt zum internalisierten Ageism. Ganz genau. Es gibt nicht nur internalisierten Ableismus, es gibt auch internalisierte Altersdiskriminierung. Wenn jemand ständig hört, er sei eine Last oder nicht mehr zeitgemäß, fängt an, das zu glauben. Das Ergebnis ist Rückzug. Soziale Isolation ist jedoch ein absoluter Treiber für Demenz, Depression, Herz-Kreislauf-Erkrankung und Lungenentzündungen. Altersdiskriminierung ist ein Gesundheitsrisiko. Wir produzieren durch unsere gesellschaftliche Kälte genau die Krankheitsbilder, die wir dann als Rechtfertigung für die Ausgrenzung nutzen. Jetzt habe ich mir ganz schön in Rage geredet. Ich entlasse euch alle heute nicht ohne einen klaren Auftrag. Altersdiskriminierung ist kein Naturgesetz, es ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Forder in deinem Job und im Alltag, dass Menschen nach ihren Fähigkeiten beurteilt werden, nicht nach dem Geburtsjahr. Jedes Mal, wenn jemand sagt, in dem Alter, unterbrech das Narrativ, auch wenn es um junge Leute geht. Wenn junge Leute Fehler bauen, dann haben sie erstmal individuelle Fehler gebaut. Vielleicht haben sie noch keine Erfahrungen gemacht, aber nicht alle Menschen, die jung sind, sind deswegen auch gleich Menschen, denen man nicht zuhören sollte. Setzt euch für eine Reform der Pflegefinanzierung ein. Pflegequalität ist kein Luxusgut, sondern ein Menschenrecht. Wir müssen fordern, dass Gelder dorthin fließen, wo Leben stattfindet, auch und gerade in Pflegeeinrichtungen. Ich sag's immer wieder, viele Pflegefachkräfte und ÄrztInnen sind überhaupt gar nicht das Problem, weswegen diese Schieflage überhaupt da ist. Es sind die Strukturen. Ich habe neulich in einem Podcast von Laura Dahlhaus gehört, wo es um medizinische Fehler, um Behandlungsfehler ging. Wie sie gesagt hat, naja, wenn man dann irgendwie so 30 Stunden im OP gefühlt steht und nicht auf Toilette kann, soll da mal der Mensch vom MDK dann auch mal eine Operation durchführen und versuchen, seine 7 Sinne dabei zu haben. Und genauso ist es in der Pflege auch. Wenn ich als Therapeut sage, wir brauchen ja alle 2 Stunden Mundpflege und die Pflegefachkraft ist aber allein mit 10, 20 PatientInnen. Wie soll sie das schaffen? Und was sehen wir in den Pflegegesetzen? Da wird dann gesagt, sie müssen keine Haare mehr waschen. Sie müssen nur noch diese und diese Bereiche waschen, weil einfach das Personal fehlt, weil die Struktur es aber auch so vorsieht. Wir müssen die Pflegefinanzierung ganz neu denken. Aber du kannst auch was im Kleinen machen. Also wenn du jetzt denkst, ach je, nee, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll, um die Pflegekassen zu beeinflussen. Du kannst erstmal auf deine Sprache achten. Hör auf mit der Infantilisierung. Ach, Omi und die rüstige Mensch, ja. Nee, sprecht mit Menschen auf Augenhöhe. Egal wie langsam sie vielleicht sprechen oder gehen, weil sie vielleicht muskuläre Probleme haben oder eine andere Erkrankung haben, es sind trotzdem vollwertige Menschen, die nicht verkindlicht werden müssen. Und wenn im medizinischen System Leistungen verweigert werden, hakt nach. Sprecht es an. Verlangt Begründungen, keine Altersgrenzen. Am Ende des Tages sind wir die Gesellschaft. Wir müssen eine Gesellschaft gestalten, die den Wert eines Menschen nicht an seiner Verwertbarkeit misst. Menschlichkeit und Würde sind absolut zeitlos. Wir sind nur dann eine funktionierende Gesellschaft und Gemeinschaft, wenn wir die Autonomie, die Selbstbestimmung jedes Einzelnen schützen, ob nun Menschen mit Behinderung, Menschen mit verschiedenen Ethnien, Menschen mit verschiedenen Religionen, sexuellen Identitäten und Menschen jedweden Alters. Deswegen kann ich nur sagen, bleibt kritisch mit den eigenen Vorurteilen. Sei gegenüber den anderen, die unwürdig sind, die entwürdige Systeme unterstützen, ungemütlich. Und vor allem, bleib ungefiltert. Wir hören uns in der nächsten Folge. Euer Michael.